Okay, fangen wir an. Wird bestimmt lustig. Der Tam wird uns ein bisschen was über ESP32 erzählen. Ich bin ganz gespannt auf diesen Vortrag, also jetzt nicht nur wegen der Person, sondern auch inhaltlich, weil ich spiele so ein bisschen mit der kleineren Version, mit dem Vorgänger darum. Und vielleicht erlebe ich mal heute was Neues. Viel Spaß.
Okay, also nach dieser großartigen Vorführung gibt es eigentlich über mich gar nichts mehr zu sagen. Folgen Sie mir auf Instagram, wenn Sie sich für Elektronik interessieren. Und für alle, die später die Folien anschauen, bitte schaut auch, dass ihr das Tape bekommt, weil die Folien, wenn sie alleinstehend sind, etwas verwirrend sind mitunter. Beginnen wir mit der Frage, was unterscheidet den ESP8266 von seinem Nachfolger? Und für alle diejenigen, die noch nie einen ESP in der Hand gehabt haben, was ist das überhaupt? Wer von Ihnen hat noch nie einen ESP benutzt? Das sind viele Hände, okay. Ich kann Ihnen leider nicht allen Elektroausgaben mehr geben, es tut mir leid. Aber okay, der ESP8266 ist im Prinzip ein 32-Bit-Prozessor mit einem Funkmodul und diversen GPIO-Dreck auf einem IS. Das heißt, du hast einen Flipchip-IS, den lötest du auf die Planare und du hast im Prinzip alles bis auf die Antenne fertig. Das heißt, das Entwickeln von WLAN-basierten Systemen, da gibt es zum Beispiel den einen Kollegen hinten mit seinem Funkstörsystem, der nimmt sich einfach den Chip, lötet ihn auf die Platine und freut sich seines Lebens. Und außerdem kostet das Monster etwa $2,50, wenn man es in China kauft. Also wenn du was Vergleichbares, sage ich einmal, mit westlicher Technik konstruierst, bist du bei $20-30 mindestens, siehe Raspberry Pi 3. Kommen wir zu den Problemen des ESP8266, also des Vorgängermodells. Erstens, er hatte kein Bluetooth. Zweitens, die Rechenleistung, die zur Verfügung stand, war doch eher, sage ich mal, eingeschränkt. Was für Elektroniker, Rüstungselektroniker wichtig ist, die PWM ist ausschließlich in Software, dementsprechend instabil. Und zu guter Letzt ist der Energieverbrauch sehr hoch. Hatte irgendjemand von Ihnen bisher Probleme mit einem dieser vier Kriterien beim ESP8266? Ja, was war Ihr Problem? Einfach laut reden, wir sind ja nicht in der Schule, reden Sie laut einfach.
Also der Stromverbrauch wurde jetzt gerade als Antwort.
Okay, darauf gehen wir nachher ein, wie das der ESP32 löst. Zuerst noch zwei Folien, die ich gerade einbauen musste, weil ich vorher draußen gefragt wurde, was für ein Prozessor ist dieser ESP32 überhaupt? Es ist kein ARM und Linux läuft nicht drauf, sondern es ist ein Tensilica-Chip vom Beratungsunternehmen Cadence. Und dieser Tensilica ist im Prinzip ein Softcore, also ein Prozessor, den Sie als VHDL-Schaltung kaufen und an Ihre Bedürfnisse optimieren können. Cadence nutzt ihn zum Beispiel in den hauseigenen DSPs und in den Datenblättern bewerben Sie immer, wie man Huffman-Encoding sehr, sehr schnell machen kann, zum Beispiel, indem man den Tensilica-Code anpasst. Und hier sehen wir die Architektur und Sie sehen hier in der Mitte so waldgrüne Zellen. Diese waldgrünen Zellen sind Punkte in der Architektur, wo Sie Ihre beliebigen Elemente andocken können. Also nur als kurzer Exkurs, das betrifft jemanden, der ein ESP32 kauft, nicht. Also für Sie ist nur wichtig, der ESP32 ist kein ARM-Prozessor und auch kein PIC oder Atmel, sondern eben was Spezifisches. Kommen wir zum ersten wirklich wichtigen. Und zwar, was sind die Neuerungen des ESP32? Erstens, die Rechenleistung wurde ungefähr vervierfacht. Statt einem Kern, 80 MHz, zwei Kerne, je 160 MHz. Das RAM wurde wesentlich vergrößert. Es gibt mehr GPIO-Pins. Es gibt auch diverse andere Verbesserungen, darunter eine Hardware-Pulsbreitenmodulations-Engine. Und was noch wichtig ist, es gibt eine Low-Power-Insel. Das heißt, Sie haben einen speziellen, dedizierten Bereich des Chips, der mit ganz wenig Energie auskommt und der das Hibernieren des Restes des Chips erlaubt. Gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ja?
Ja.
Man kann ihn natürlich also über
Takt... Die Frage war nach den Taktraten. Ich komme nicht ganz so schnell hinterher, du bist viel zu schnell für mich.
Mit das Mikrofon.
Perfekt. Also ich hatte gefragt, der ESP8266 und der ESP32, die konnten auch mit höheren Taktraten laufen, hatte ich mal gesehen.
Natürlich, man kann sie übertakten. Und das kann man durchaus auch machen. Beispiel ist zum Beispiel Rigol, die diverse Oszilloskop-ADCs übertakten. Das kannst du machen. Ob du es machen willst, musst du für dich entscheiden. Also manche militärischen Kunden erlauben es nicht.
Der Bluetooth-Transmitter, ist das ein BLE oder ist das Classic Bluetooth?
Classic und beides gleichermaßen. Dual-Protokoll. Haben Sie je schon Ihre Elektroausgaben bekommen? Wollen Sie eine haben?
Also jeder, der eine Frage stellt, scheint eine Elektro.
Ja, wer eine Frage bekommt, scheint statt der Schokolade, ich wollte mal was Besseres verteilen, man muss sich auch steigern. Also, kommen wir zu den Problemen des ESP32. Das erste Problem ist, sagen wir mal ehrlich, wer weiß nicht, dass der Gewinn im Einkauf liegt, am Graumarkt spart man sich Geld. Achtung beim ESP32, es kursieren Prototypenrevisionen in durchaus großer Menge und deren Errata-Liste ist länger als der Tupolev 204. Also Kave vor dem Ding. Und außerdem die Darreichungsform. Also den mit der Hand zu löten ist unschön. Wenn man fertige Platinen nutzt, also diese, wie ich am Anfang gezeigt habe, hat man allerdings auch ein Problem. Und zwar das, die verschiedenen Platinen enthalten verschiedene, erstens Pinouts, also die Pins haben verschiedene Funktionen, und zweitens die USB-Seriellbrücke wird von verschiedenen Herstellern beigesteuert. Also Sie müssen mitunter Treiber installieren. Jetzt noch eine wichtige Folie für alle, die mit Windows arbeiten wollen. Espressif ist ein All-Linux-Shop. Ich glaube, die haben keine einzige Windows-Maschine im Haus stehen. Wer unter Windows oder mit dem Mac arbeiten möchte, offiziell kannst du es tun. Arduino Core geht noch. Wer den IDF, also die Hochleistungsumgebung, nutzen möchte, das ist wirklich Selbstflagellation. Also mit der Peitsche sich selber auf den Rücken hauen, böser Tam, böser Tam. Also glaubt mir bitte, wenn ihr mir eine Sache heute glaubt, dann meidet Windows mit dem ESP32. Aus Selbstschutz. Wer hat schon probiert Windows mit dem ESP32 mit IDF? Wo sind die Masochisten? Zeigt euch. Denen müsste ich das Ding auf den Kopf werfen, da haben sie Freude daran. Aber okay, also kommen wir zum Arduino Core. Was soll dazu sagen? Da gibt es diese blöde Programmiersprache Virsing, Viring oder wie das Scheißzeug heißt. Das ist im Prinzip eine Abstraktionsebene für Hardware. Also man erkennt es daran, es gibt den Setup und Loop, die beiden Funktionen, und man schreibt halt dort seinen Blödsinn rein. Und der Vorteil von dem System ist, jeder kennt es. Also es gibt kaum jemanden, der noch nie ein Arduino programmiert hat. Wer hat noch nie ein Arduino programmiert? Wer will nur eine Elektroausgabe haben? Also, es muss sich eine Differenz bilden. Egal. Also zurück zum Thema jedenfalls. Der Arduino Core, der Vorteil ist, auch leicht zu bedienen. Also ich kann sagen, im Kollegenkreis gibt es Leute, sind Softwareingenieure, mit dem Arduino können sie auch Hardware realisieren. Die Nachteile sind sehr lang und ich möchte hier noch ausreisen können, ich möchte nicht getötet werden. Deswegen sage ich nur erstens mal Folgendes. Wenn man den ESP32 Core auf GitHub anschaut und man schaut, wie viele offene Issues es gibt, sieht man hier diese reichliche Liste. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ihr seht hier oben, 324 gibt es insgesamt. Also dieses Tier hat schon Haare. Die Installation der Umgebung ist, wie gesagt, in beiden Fällen unbequem. Also bis der Arduino Core mal Teil der Arduino IDE ist, musst du schon ordentlich rackern. Außerdem startet der Arduino sehr langsam. Zur Erklärung, wer von Ihnen hat kein Oszilloskop zu Hause? Okay, Kurzerklärung. Ein Oszilloskop oder Oszillograph ist ein Schreiber, der Spannungsverläufe über die Zeit darstellt. Sie sehen hier also drei Spannungskanäle und Sie sehen darunter auch die Zeit. Nummer 2 ist hierbei die Spannungsversorgung des Prozessors. Nummer 3 ist ein Programm, das eine charakteristische Wellenform ausgibt. Und Sie sehen, es vergehen nach dem Anlegen von Spannung 2 Sekunden, bis der ESP32 beginnt, Nutzercode abzuarbeiten. Das sind die Kästchen. Jedes Kästchen entspricht hier 0,5 Sekunden. Übrigens, diese Geräte kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Das ist den LeCroy 9350. Die kriegen Sie gebraucht, mittlerweile relativ günstig. Und ich sage mal, das ist meiner Meinung nach immer noch einer der besten Analyseoszillographen am Markt. Aber das ist nur ein Exkurs. Kommen wir zurück zum Arduino Core. Eine der wichtigsten Funktionen, die Funktion Analog Write, wird derzeit nicht unterstützt, sondern ihr müsst stattdessen 3 hardware-spezifische Funktionen nutzen. Nämlich erstens den LED-C, LED-Controller, der eben die Hardware-PWM ermöglicht. Zweitens gibt es noch einen Sigma-Delta-Wandler und drittens einen klassischen DAC, der wirklich analoge Spannungen ausspeit. Und dessen Nutzung ist ganz easy. Sie sehen hier Duck Write. Sie müssen ein Pin erwischen, das mit dem Duck verbunden ist. Und dann können Sie sich auch schon freuen. Und so sehen Sie hier die Ausgabe eines Dreiecks, einer Dreieckswelle mit einer Genauigkeitsverbesserung unten. Oben haben Sie die Rohdaten, unten haben Sie die mit Eres. Das ist ein auflösungsgewinnender Rechenprozess des Oszillographen. Sehen Sie die Wellenform und Sie sehen, zum Ausfurzen der 255 Signale brauchen wir, Sie sehen hier, etwa 1,37 Millisekunden. Besonders schnell ist es nicht, besonders langsam ist es auch nicht, aber diese Wellenform werden wir später noch einmal sehen. Gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Was ist?
Keiner möchte einen Elektor. Okay, mach weiter.
Es wird nur für Fragen verteilt. Nachher fliegt der Rest noch in die Runde. Aber im Moment müssen sich die Dinge verdienen. Okay. Was gibt es dann hier noch? Wenn er mich denn lassen würde, das blöde Workstation, denn, ach Gott, fuck. Entschuldigung. Verdammt nicht. Also, jetzt kommen wir zur WLAN-API. Sie sehen hier den Header Wifi.h, den müssten Sie eigentlich kennen von anderen Arduinos. Arduino 101, Arduino Jun und so weiter. Es ist im Prinzip im Großen und Ganzen die API, wie Sie es kennen würden. Wichtig ist halt hier, Sie sehen, Sie müssen aktiv darauf warten, bis die Verbindung aufgebaut ist. Also Sie nehmen so eine Endlosschleife und warten einfach, bis er sich mit dem WLAN verbunden hat. Und dann gilt der berühmte Spruch, der Arduino bleibt ein Arduino. Also Sie können dann irgendeinen Client realisieren und dann per Socket mit Ihren TCP-IP-Endstellen kommunizieren. Und wie gesagt, das Wichtigste hier ist, das Ding ist ein stinknormaler Arduino wie jeder andere. Gibt es bis hierhin Anmerkungen, Fragen, Wünsche? Ja?
Stopp. Achso, ja. Also der vorletzten Folie,
ja?
Der Tipp mit dem Delay 500 kann man beschleunigen, indem man anstelle von dem den Yield-Befehl nimmt.
Ja?
Der ist variabel und also setzt die Zeit also individuell für den Rechenvorgang, den der ESP braucht, gegenüber dem Arduino.
Yield-Kommando, sagten Sie.
Ja, Yield.
Okay, ein exzellenter Hinweis. Wie?
Y-I-E-L-D geschrieben.
Also wie erbeuten im Englischen? Yield. Ach Gott, ein Königreich für eine Kreide.
Schade, ich hab schon.
Kostet ja auch alles Geld. 2 Kopeken. Also danke für die Meldung von hinten. Das Kommando Yield. Wie Englisch erbeuten oder aufgeben. Danke vielmals an den Kollegen. Er hat auch einen Vortrag gehalten über den ESP32 vorher. Ja? Analoge Eingänge hatten wir vorher in der Tabelle. Muss ich jetzt nochmal zurückspringen für Sie, es tut mir leid. Ich bin da jetzt Sie... Was ist?
Stopp jetzt, Mikro.
Also er hat 36 GPIO-Pins. Wie viele davon analog sind, schaue ich Ihnen nachher im Datenblatt nach, okay?
8066 hat er eine.
Der hat mehr. Also zwei, er hat 2 DAC-Kanäle, das weiß ich sicher. wie viele analoge Eingänge er hat, weiß ich auf die Schnelle nicht. Ich kann nur Ihnen sagen, zwei ausgehen. Schauen wir nachher gemeinsam im Datenblatt nach. Kein Problem. Und danke für die Frage. Haben Sie schon eine? Wollen Sie eine? Ein bisschen vorspringen. Das ist die Scheiße, das sind alles 12 Megapixel Bilder und das dauert immer ein bisschen. So, jetzt kommen wir, jetzt sind wir mit dem Arduino, haben wir abgeschlossen. Also ich habe die Quote zum Arduino erfüllt, ich habe mit dem Arduino geredet. Jetzt kommen wir zum eigentlich interessanten Programmiersystem, nämlich dem IDF. Wofür steht IDF? Es steht für IoT Development Framework. Also ganz aggressiv sieht man, dass espressiv das Thema IoT pushen, auch in den Namen und so weiter. Und es handelt sich dabei um eine native Entwicklungsumgebung, die FreeRTOS mitbringt. Wer kennt das Betriebssystem? Wer weiß, dass es jetzt zu Amazon gehört? Das müssen Sie immer bedenken. Das wurde nicht sehr groß verlautbart, aber FreeRTOS gehört mittlerweile zu Amazon und ist Teil des AWS-Produktportfolios. Also wenn Sie mit Amazon in irgendeiner Weise konkurrieren, sollten Sie das im Hinterkopf behalten. Die sind da nämlich ganz leise, also die sind da wie die Chorknaben und sagen nichts. Das von Seiten von FreeRTOS. Ich weiß es selber nur durch Zufall, weil ich zufällig im Zug gesessen bin mit dem Manager, mit dem Produktmanager von dem Unternehmen und der hat ein kleines Teufelslied gesungen.
Da stellt sich die Frage, wie ist das dann mit der Lizenzierung von Firmware oder so?
Die bleibt derzeit, wie sie ist. Amazon sind ja nicht komplett vertrottelt. Die FreeRTOS-Lizenzierung läuft derzeit so weiter, wie sie ist. Es gibt halt noch dazu eine Bibliothek für diversen AWS-Blödsinn.
Nee, ist das ein BSD, FreeBSD-Lizenz? Oder?
Muss ich Ihnen nachschlagen. Okay. Aber es ist kommerziell nutzbar, problemlos. Wichtig ist, dieses Zeug ist teilweise präkompiliert. Das heißt, entweder Sie legen es im Home-Verzeichnis, home/esp ab, oder Sie haben Schmerzen. Noch etwas, Ihr Benutzername darf keine Leerzeichen enthalten, sonst gibt's Trouble. Wiederholen Sie?
Das gehört sich ja auch so.
Nein, also das ist kein Scherz, die Toolchain verreckt und das Problem ist, von Seiten des Entwicklers heißt es dann RTFM. Also wenn du eine Anfrage stellst diesbezüglich, gibt's... Also, wie bringen wir diese Toolchain auf die Kiste? Sie müssen im ersten Schritt ein Archiv herunterladen. Espressif bietet eine 32- und eine 64-Bit-Umgebung an, aber in der Praxis machen alle nur noch 64-Bit. Den entpacken Sie, wie gesagt, in den Unterordner und dann müssen Sie den Pass noch anpassen, dass die Werkzeuge sich selbst finden können. An dieser Stelle sind wir allerdings noch nicht fertig. Jetzt können wir nämlich kompilieren. Aber das Problem ist, was kompilieren wir? Und hier wird's kritisch. Das eigentliche Framework wird auf GitHub weiterentwickelt und das Problem ist, die pushen regelmäßig mal ein Update, das nicht unbedingt zur vorgängigen Version kompatibel sein muss. Also Achtung. Wie dem auch sei, ich werde mich hüten, GitHub zu erklären. Ich hasse diese Software wie die Pest. Jedenfalls, hier haben Sie ein Kommando, mit dem können Sie es herunterladen. Und dann müssen Sie noch die Umgebungsvariable IDF-Path setzen, um alles sicherzustellen. Und wenn die beiden Variablen gesetzt sind, können Sie dann in diesem Terminal herumkompilieren. So, jetzt geht es die Frage, wie fange ich an? Ich gebe Ihnen jetzt persönlich einen Ratschlag. Bei der Arbeit mit dem ESP32, Sie sehen hier diesen Ordner, der enthält ungefähr 50 Beispiele, nehmen Sie sich einfach immer das Hello World Beispiel und kopieren Sie das. Auf diese Art haben Sie die Makefiles und diesen ganzen Blödsinn schon am Platz und müssen sich damit nicht mehr herumärgern, was Zeit spart. Und ja, im nächsten Schritt müssen Sie das Gerät lokalisieren. Wer von Ihnen kennt FTDI? Gut. Für alle anderen, Sie müssen sich dann... Ich muss mich entschuldigen, aber man muss immer die 2 Kopeken einsparen. Das ist ganz wichtig. Ah, ein Schwamm. Danke. Das freut mich jetzt. Danke Ihnen. So, wir haben folgendes Problem. Hier haben wir die Workstation mit ihrem USB-Bus. USB ist wirklich für den Arsch. Anders kann man das nicht beschreiben. Dieses Protokoll von Hand zu implementieren ist ein Wahnsinn. Jetzt gibt es eine Gruppe von speziellen Adapter-IS, die am anderen Ende GPIO-Pins bereitstellen. Verstehen Sie? Das heißt, auf der einen Seite kommt der USB rein, auf der anderen Seite kommt der GPIO raus. Und dort hängt der ESP32 dann dran. Und wie gesagt, Sie müssen im ersten Schritt einmal sicherstellen, dass Sie den relevanten Treiber haben. Meistens ist es schon im Kernel. Und dann führen Sie LSUSB aus und Sie sehen hier, mein Modul ist mit einem FTDI-Chip und meldet sich an. Und im zweiten Schritt müssen Sie riechen, wo sitzt das Monster. Und dazu empfiehlt es sich, einfach DMESC auszuwerten. Sie sehen hier, ich nehme DMESC, gebe es weiter mit grep, suche nach dem String TTY-USB und dann finde ich das Gerät problemlos. Und diesen String notiere ich mir dann und freue mich meines Lebens. Wer hat schon mal einen Kernel kompiliert? Vergleichsweise viele. Wiederholen Sie? Also die meisten werden das wahrscheinlich schon kennen. ESP-IDF nutzt zur Konfiguration den gleichen grafischen Assistenten, der im Kernel benutzt wird. Das heißt, Sie geben im Projektstammverzeichnis make-menu-config ein, warten etwa 30 Sekunden während der Kompilation des Frameworks und sehen dann diesen Bildschirm, den Sie hier am Bildschirm auch sehen. Und dort können Sie dann, wie gewohnt, das Verhalten des Compilers festlegen. Und wie gesagt, wichtige Felder sind die Rubrik Serial Flasher Config, in der Sie hier sehen am Bildschirm, müssen Sie zum Beispiel eingeben, das Gerät ist drin, und Sie sollten auch die Geschwindigkeit erhöhen. Und zweitens die Compiler-Optionen. Der Compiler von IDF ist von Haus aus nämlich im Debug-Modus. Und wenn Sie in den Release-Modus wechseln, gewinnen Sie etwa 5-10% Performance. Gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen? Gut, dann das eigentliche Deployment. Ich glaube, ich habe noch genug Zeit für eine kleine Demo. Das eigentliche Deployment erfolgt über das, was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, über diesen Adapter-IS. Die meisten Leute schlagen instinktiv, wenn sie so etwas sehen, geben sie sudo ein und krallen sich in die Root-Shell. Das ist insofern nicht ratsam, weil sie sich mit der Root-Shell, nämlich sie können dann die Dateien auch nur noch als Root editieren und das Ganze artet irgendwann aus. Und als Alternativlösung gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, dass Sie Ihr Benutzerkonto der Gruppe Dial-Out hinzufügen. Und ab dem nächsten Reboot der Maschine können Sie dann auch als stinknormaler User auf serielle Ports zugreifen. Und das eigentliche Flashen erfolgt dann mittels makeflash-jn, wobei -n unbedingt notwendig ist, weil es die Anzahl der zu verwendenden Kerne festlegt. Gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen? Okay, wer möchte darüber lachen, dass ich mich blamiere und versuche, mich mit einer Live-Demo mir Stress zu machen? Das sind alles Sadisten hier, ihr Penner. Okay, dann muss ich versuchen, diese Situation irgendwie unter Kontrolle zu bekommen wieder. What is that? Damn it. So, was macht der Scheißdreck da? Ich muss mich entschuldigen, ich komme mit diesem... Warten Sie kurz. Müssen wir das jetzt austreiben. Gut. Machen Sie nie mehr Schirmsysteme, glauben Sie mir das. Das ist ein Horror. Ich habe nämlich zwei Desktop-Konfigurationen im Büro, also zwei Schirme im Büro. Place. Jetzt hier. Zack. Entschuldigen Sie.
Sehen Sie etwas?
Mirror Displays, applizieren.
Jetzt müssten Sie so eine Warnung von Ubuntu sehen. Sehr gut.
Sehr gut, das ist wirklich befriedigend. So soll es sein. Machen wir hier mal ein neues Terminal auf und wechseln wir in ESP. Und Sie sehen hier, das ist die diversen Makefiles, bla 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 und der ganze andere Scheiß, den Sie brauchen für die Ausführung. Ich bin, wie gesagt, paranoid und füge deswegen prinzipiell immer diese Variablen in jedem einzelnen Durchlauf ein. Das mache ich einfach gewohnheitshalber, immer. Ich ändere nie die Konfiguration des Systems. Warum ich das so mache, erkläre ich Ihnen später in meinem Vortrag zur Shell-Programmierung heute Abend. Es gibt noch mehr von mir, nicht zu früh freuen. Wenn schon, ist Höchststrafe. Und jetzt sage ich hier mal Make-Menu-Config. Weil ich das gestern Abend im Interhotel schon alles durchgespielt habe, sehen Sie, jetzt ist sofort gestartet. Wundern Sie sich nicht, normalerweise rödelt er 30 Sekunden herum, weil er dieses ganze kleine Monster da erst programmieren muss. Die Konfiguration stimmt schon. Jetzt müssen wir mal den anschließen und hoffen, dass das ThinkPad nicht explodiert. Und wir sehen hier, wir haben ihn schon errochen. Sie nehmen einfach immer, Sie wissen, DMESC. Wer weiß was, nicht, was DMESC ist? Okay, dann werde ich eine Sekunde unterbrechen. Schauen Sie, ein unixoides Betriebssystem furzt während der Ausführung permanent Lebendmeldungen aus, bis zu 5000 Stück in der Sekunde. Die werden in einem Ringpuffer gespeichert, das sogenannte Systemlog. Mit DMESC können Sie diesen Systemlog anzapfen. Und das Vertikale, der Strich, heißt Pipe. Das heißt, ich jage die Ausgabe von DMESC weiter in einen Filter, um nur jene Zeilen zu erbeuten, die den relevanten Kommando enthalten. Haben Sie das, ist das einleuchtend? Dann kommen Sie nachher und wir probieren es nachher aus. Ich habe nachher, kümmere ich mich um Sie, kein Problem. Was ist? Wollen Sie einen Lektor haben, oder? Das war mal echt innovativ. Gratulation für ihn, bitte. Wie gesagt, hier haben wir Make-Menu-Config. Wichtig ist, dass hier das Drink passt. Und hier sollte man ein bisschen beschleunigen. Wie schnell Sie am Ende sein können, hängt von Ihrer individuellen Hardware ab. Und jetzt sagen wir make-j4, make flash. Jetzt baut er und dann sollte er es zumindest in der Theorie auf unser Board jagen. Wundern Sie sich nicht, das dauert etwas. Also Sie sehen, da wird irrsinnig viel kompiliert. Jetzt schreibt er es raus. Sie sehen, Writing, Writing, Hard Resetting. Und jetzt mache ich Make Monitor und ich sehe normalerweise, hier sehe ich sie nicht. Sie sehen, da gibt's, dazu kommt es hier und da, das ist ein Problem mit den Python-Versionen. Normalerweise würde jetzt ein Serial Monitor am Bildschirm erscheinen. Heute erscheint er leider nicht. Bitte steinigen Sie mich dafür. Was ist? Ja, es ist die Terminal-Applikation jedenfalls. Aber der spinnt gerade wegen der Python-Konfiguration. Ich Trottel habe nicht beschlossen, Python zu lernen. Sollte man in meinem Alter eigentlich nicht mehr tun, aber ich bin auch ein Masochist und ins Bordell gehen ist nicht so meins. Es ist wirksamer, Python zu lernen, sich auszupeitschen. Glaubt mir das. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Code, den wir hier gerade zusammengebaut haben. Da habe ich sogar einen Zeiger, ist das nicht geil? Okay, also wir sehen hier mal diverse Includes vom Echtzeitbetriebssystem und bla bla bla. Und hier sehen wir den Einsprungpunkt, der heißt AppMain statt Main beim ESP32. Und dann sehen wir hier schon ein sehr wichtiges Programmierparadigma. Und zwar bei der Arbeit mit dem ESP32 haben Sie Structs. Ich spreche von Totem-Structs. Dieser Struct beschreibt ein beliebiges Modul und befolgt uns dann durch die gesamte Programmausführung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel haben möchte, wer ist freiwillig? Wer ist ein Freiwilliger? Wer möchte einen Elektor verdienen und möchte im Video zu sehen sein? Ein Freiwilliger, kommen Sie. Ich beiße nicht. Was ist? Okay. Dann werden wir eben auf den Freiwilligen verzichten. Feige ist das. In Westdeutschland bekomme ich immer einen Freiwilligen. Also, was wichtig ist, ist Folgendes. Ihr seht hier, ich erzeuge im ersten Schritt den Strukt und reiche ihn dann an mehrere API-Funktionen weiter. Dieses Programmierparadigma ist absolut grundlegend für den ESP32. Also, wenn du ein Hardware-Gerät erzeugst, schaffst du dir im ersten Schritt den Totem-Strukt an und konfigurierst ihn dann Schritt für Schritt für Schritt. Und was wir hier sehen in diesem kleinen Hello World Beispiel, ist Folgendes. Hier und auch hier. Es gibt eine Vielzahl verschiedener ESP32s. Es gibt welche mit und welche ohne Bluetooth und welche mit einem und mit zwei Hardwarekernen. Das müssen Sie im Kaufen, insbesondere im Graumarkt, beachten. Das Modul mit einem Kern ist nämlich günstiger, weil weniger Chipfläche erforderlich ist. Okay, was ich Ihnen vorher zeigen wollte und was nicht funktioniert hat, war der Make Monitor. Das ist ein von Logcat inspiriertes Werkzeug, der ähnlich wie der DMESC einfach alle Meldungen, die Ihr Programm so ausgibt, auffrisst und am Bildschirm anzeigt. Und wichtig ist, zum Ausbrechen müssen Sie diese Tastenkombination verwenden. Und noch etwas Zweites, was wichtig ist, das Programm wird automatisch neu gestartet, wenn Sie den Make Monitor starten. Das bedeutet, wenn Sie eine Mess-, Steuer- und Regelungsaufgabe haben, diese überwachen und Sie sehen, plötzlich fängt der Motor an zu rauchen oder das Thyristorstellglied fängt an zu brennen, dann ist es zu spät, um Make Monitor einzugeben. Weil in dem Moment, wo Sie Make Monitor eingeben, startet das Viech neu und der Zustand, der gerade Scheiße baut, geht verloren. Gibt es bis hierhin Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ja. Ich bin nicht sicher, ob er die permanent ausgibt. Der Vorschlag ist sehr gut von Ihnen, dass man Pico.com, haben Sie einen Elektro bekommen oder noch nicht? Okay. Der Vorschlag ist nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, ob er die wirklich permanent ausgibt.
Jetzt doch wieder Mikrofon.
Man hat keinen Puffer oder sowas, man sieht halt nur die neuen Ausgaben, die erzeugt werden, aber der resettet das nicht, weil er typischerweise den DTS-Pin nicht hochsetzt.
Da hat jemand schon experimentiert. Danke Ihnen vielmals für Ihr Feedback. Sie sind selber ESP-Hardcore-User. Ah, da sitzt... Bitte Applaus für den Kollegen. Die Idee war genial von ihm, grenzgenial. Das liebe ich immer an den Chemnitzer Linux-Tagen. Die Leute haben immer die Ideen. Er hat gesagt, man soll auf den Make-Monitor scheißen im Ernstfall und einfach ein Pico-Term aufmachen. Und dann kriegt man zumindest, was er ab jetzt ausspeit. Gut, kommen wir zur Interaktion mit der Hardware. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ein Foto meines eigenen Labors zu posten. Wer erkennt das Messgerät im Hintergrund, das hervorgehoben ist? Für den gäbe es eine Elektor schon fürs Erkennen. Was ist? Nein? Zählt nicht, leider. Egal. Also, wer sagt die Hewlett-Packard? Aber auch noch, was für ein Gerät ist es? Nein? Das ist kombinatorische Gerät, Sie haben recht. Ja? Nein, es ist eine Kombination, das ist ein, den habe ich gerettet aus einem Nuklearforschungsinstitut in Ljubljana, von der Verschrottung. Und, nein, das war eine Heldenaktion. Dieses Gerät ist in der ersten Klasse in der Bahn gefahren und die Zugschäfe sind darüber aufgeregt, ich hätte zu viel Gepäck. Das Problem ist, ich bin ja ein Arschloch, ich hatte ein extra flexibles Ticket für das Gerät. Gebucht auf den Namen Mr. Network Analyzer. Und ich habe dann darauf bestanden, die Dame musste jede Stunde dem Mr. Network Analyzer das kostenlose Getränk bringen, das im Ticketpreis inkludiert war. Die gesamte First Business hat die ausgelacht. Ich glaube, die hat eine Lektion gelernt für ihr Leben. Anders geht es nicht. Wenn die Leute nicht lernen wollen im Guten, dann bitten sie um Strafe. Und ich bin ein netter Mensch zu allen Leuten. Und wer mich um Strafe bittet, dem gebe ich gerne und reichlich. Ich glaube, sie hat 8 oder 9 Orangensaft serviert im Gerät. Und nein, das Gerät hat die nicht getrunken. Also, ich bin einfach in die Economy gelaufen. Wer will denn gratis Orangensaft der First und verteilt? So, also, aber jetzt, so lustig es ist, wir müssen wieder zurück zur Arbeit. Wie nutzt man Hardware? Als Beispiel nehme ich hier wieder den DAC. Im ersten Schritt müssen Sie immer die Header-Datei finden, die die diversen Module zur Verfügung stellt. Und danach rufen Sie einfach die relevante API-Funktion auf. Es ist ganz einfach, den ESP32 zu programmieren und Sie können im Allgemeinen auch keinen Schaden anrichten. Also einfach experimentieren, bis es geht. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Wir hatten doch vorher diese Wellenform schon einmal gesehen. Okay, vorher war die glatte, weil ich ERES aktiviert hatte und hier war ich jetzt zu faul, den ERES anzuwerfen, denn dieser virtuelle Auflösungserhöhungsmodus für Oszillographen von Lecroix. Und Sie sehen, dass die native Programmierumgebung wesentlich langsamer arbeitet als der Arduino Core von Haus aus. Wer hat eine Vermutung, warum das der Fall ist? Hier haben 2 Leute gesagt, FreeRTOS. Beide hatten recht. Haben Sie schon einen Elektor? Machen wir eine Ausnahme. Bitte die Flyer aber mitgeben. Okay. Der Arduino-Core ist einkernig. Und dementsprechend hat er viel weniger Semaphoren und anderen Scheiß. Die von ESP vorgegebenen Treiber enthalten zum Teil vor jedem Hardware-Zugriff eine Semaphore. Also wer hohe Performance braucht, sollte sich den Code des Frameworks anschauen und bei Bedarf eigenmächtig optimieren. Wie gesagt, das kann sehr schnell ausarten. Hier als Beispiel sehen Sie die Header, die Sie brauchen für Bluetooth LE. Und der Vorschlag, den ich Ihnen mache und anbiete, ist der, Sie sollten Vorlagen nutzen. Haben Sie Fragen? Ah, den habe ich. Der Unterschied ist eine gute Flasche Alkohol. Mir gehört die Firma. Ich kann saufen, so viel ich will im Labor. Ich könnte sogar rauchen. Der einzige Grund, warum ich das nicht mache, ist, weil es eine Sauerei ist, weil ich nämlich die Messgeräte selber warte. Und mein Vater und ich haben einen aus Macau bekommen. Die Vorbesitzerin war ein hohes Tier im chinesischen Militär, eine Sie, und die hat permanent geschlotet, Kettenraucherin, die raucht sogar am Klo angeblich, bekannt ist und bekennt sie. Und beim ersten Service des Geräts haben wir wirklich 1 Zentimeter Ascheschicht von den RF-Platinen runtergeholt und es ist uns eine der Platinen sogar verreckt beim Reinigen. Also wir haben schon einmal 350 Euro auslegen dürfen für einen Präzisions-AD-Wandler. Und deswegen verkneife ich mir die Zigarre im Labor. Kann ich Ihnen allen nur empfehlen. Aber wo sind wir stehen geblieben? Ja, es gibt von Espressif eine Unmenge von Vorlagen. Und Sie schnappen sich einfach eine von denen und nutzen dann den Prozess von Diomedes Spinellis. Sie reduzieren die Vorlage einfach komplett hinunter und integrieren sie dann in Ihren Code. Das Buch habe ich jetzt hier nicht drinnen, aber das kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, weil, wie gesagt, Diomedes Spinellis Code Reading. Ein absoluter Klassiker. Kaufen Sie es gebraucht und Sie haben eine Woche was zu lesen. Okay, damit kommen wir noch einmal zurück zu den Läuferobjekten, worüber ich vorher schon gesprochen habe. Sie sehen hier das BT-Config-Objekt, das ich im ersten Schritt ertrotze, indem ich den Bluetooth-Controller dazu zwinge, sich zu initialisieren. Sehen Sie hier. Und danach reiche ich dieses Objekt an diverse Funktionen weiter um die Konfiguration des Hardware-Moduls sicherzustellen. Und noch ein zweites Design-Pattern, das beim ESP32 sehr wichtig ist, ist die asynchrone Programmierung. Das heißt, Sie schreiben Ereignishändler ein und das Betriebssystem meldet sich dann bei Ihnen, wenn die jeweiligen Events aufgetreten sind. Und ja, sonst eigentlich hier klassische eventgetriebene Programmierung müsste eigentlich jedem bekannt sein. Also noch einmal, der allgemeine Prozess ist der, Sie suchen sich ein Beispiel, klonen es, weiden es aus und bauen Ihre eigene Logik ein. Und wichtig ist Folgendes, wenn Sie merken, das Ganze artet in einen Deathmatch aus, dann schnappen Sie sich einen Prozessrechner und nutzen Sie den stattdessen. Der ESP32 ist nicht für extrem komplexe Programmlogik geeignet. Also wenn Sie anfangen, sage ich einmal, komplexe Module, die in Qt oder so enthalten sind, bei einer Kleinserie ist Ihre Zeit teurer als die Hardware. Gibt es bis hierhin Fragen? Wünsche, Anmerkungen? Außer ich will eine Elektro haben. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, dann müssen wir ein bisschen schneller arbeiten. Kommen wir zum Stromsparen. Der ESP32 ist per se ein durchaus stromfressender Chip. Das liegt aber nicht daran, dass man bei Expressiv sauft, sondern das liegt daran, dass WLAN kein sehr stromsparendes Protokoll ist. WLAN wurde ursprünglich gedacht, dass sich die Besitzerinnen von Designerwohnungen keine Kabel im Haus verlegen müssen. Schäme meine Ex. Das ist der Sinn von WLAN. Ein WLAN-Empfänger ist ein solches Monster oder so ein Monster und nicht eine kleine Energy-Harvesting-Platine. Also das ist nicht die Schuld von Expressiv, sondern vom WLAN-Standard. Was es aber gibt im ESP32, ist dieses Real-Time-Modul. Hier als RTC für Real-Time-Core bezeichnet. Dabei handelt es sich im Prinzip um einen bekifften 16-Bitter. Der ist wirklich bekifft, die Architektur ist kompletter Wahnsinn. Der aber den Vorteil hat, er ist komplett gegated. Das heißt, der Hauptprozessor kann sich federn und es wird nur noch das RTC-Modul mit Spannung versorgt oder mit Strom versorgt. Im Prinzip, was Intel mit den Cores macht, in klein. Sie müssen sich richtig vorstellen, den Feldeffekt-Transistor, der sagt, das ist wirklich auch, was drinnen passiert. Also wenn Sie den dekupieren und mit dem Elektronenmikroskop anschauen, sehen Sie das Transistorchen drinnen sitzen. Okay, was ist dabei wichtig? Wichtig ist, dieser ULP teilt sich mit dem Hauptprozessor einen kleinen gemeinsamen Speicherbereich, der immer mit Strom versorgt wird und dort können Sie Daten austauschen und er hat auch einige ausgewählte GPIO-Pins, mit denen er kommunizieren darf. Problematisch ist hierbei erstens 16 versus 32 Bit. Das heißt, wenn Sie 32-bittige Werte in den Speicher schreiben, im Tensilica-Kern, kommen Sie nur an die Hälfte der Daten ran. Sie müssen das Switzerling betreiben. Und außerdem, die Programmierung erfolgt im bekifftesten Assembler-Dialekt, den es gibt. Nachdem mir die Zeit davonläuft, erkläre ich Ihnen nur kurz schematisch, wie es funktioniert. Im ersten Schritt müssen Sie diese Makefile erzeugen und die separate Toolchain herunterladen für den ULP. Die ist nicht Teil von IDF. Und danach erzeugen Sie so ein ULP-Source-File, wo Sie in der Text-Sektion Ihren Code platzieren. Und dann initialisieren Sie das Ganze auf Seiten des Hauptprozessors über diese beiden Befehle hier. Sie sehen hier im Prinzip die Initialisierung des Codes. Dabei ist Folgendes wichtig. Die ULP-Toolchain generiert eine Header-Datei mit diversen Konstanten, die Ihnen den Zugriff auf den Code aus dem Hauptprogramm erst ermöglichen. Okay, dann, was ist noch wichtig? Ob des Federns geht ja die Konfiguration der Hauptprozessoren verloren. Und wenn Sie jetzt aus dem ULP den Hauptprozessor wieder aufwecken, haben Sie das Problem, dass Sie alles im Prinzip neu initialisieren müssen, aber Sie bekommen hier eine Flag. Sie sehen hier die Flag Cause und die informiert Sie darüber, warum das Programm gestartet ist. Ja, den Rest überspringen wir und werfen noch einen Blick auf den Feind. Gibt es bis hier irgendwelche Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ja.
Was ist der Stromverbrauch im ULP-Modus?
Im Bereich weniger Milliampere. Gebe ich Ihnen nachher eine genaue Tabelle, okay? Kommen Sie zu mir und gebe ich Ihnen. Der ESP32 existiert ja nicht in der Luft. Wenn man ihn mit dem klassischen Arduino vergleicht, der ESP32 ist wesentlich schneller und wesentlich preiswerter. Allerdings ist das Problem, der Einstieg ist schwieriger, das Board-Design ist schwieriger, der Stromverbrauch ist höher und so ein 8-Bitter ist nun mal besser für Echtzeitaufgaben, weil er deterministischer ist. Gegen den Orange Pi, wer kennt den Orange Pi? Wie gesagt, der Orange Pi hat Linux, was ein Riesenvorteil ist gegenüber dem ESP32 mit komplexen Programmen. Allerdings, der Stromverbrauch des ESP ist geringer und der ESP ist wesentlich kleiner. Wie gesagt, wann nutzen wir den ESP32? Wenn die Echtzeitanforderungen moderat sind, wenn wir WLAN brauchen, wenn die Kosten gering sein sollen und wenn wir kein Linux brauchen und mit etwas höherem Stromverbrauch leben können. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bitte um weitere Fragen. Wir haben noch 4 Minuten. Folgen Sie mir auf Instagram, wenn Sie sich für Elektronik interessieren. Und ich habe noch 10 oder 12 Elektroausgaben, die ich nach dem Prinzip First Come, First Serve nachher verteile. Ja. Ich wollte noch 3 Sachen anmerken. Ja, bitte, bitte, bitte.
Ich wollte noch 3 Sachen anmerken, ja, die beim Programmieren mit dem ESP32 sehr nützlich sind. Es gibt das SPIF. IFS,
ja?
Das ist sehr cool, wenn man Daten speichern will, dann hat man halt ein Dateisystem auf dem
Flash drauf,
weil man braucht meistens das Port. Und dann gibt es noch ein Port von Lua und von Python. Man reißt sich, wenn man schnell mal was machen will, dann können die halt schon HTTP und so ein Kram integrieren.
Okay. Danke, vielmals das Feedback ist, ja.
Nicht nur bei Sonnen, also ich programmiere da viel in Lua, allerdings mit einem 3266 für ESP32 ist es, glaube ich, noch nicht ganz so ausgereift, so, wenn ich mir die Bug-Reports angucke. Aber okay, gut. Ja. Ach, die haben einen anderen Port. Okay, ja, ich nehme mal den von... Okay, gut. Noch eine Frage. Da hinten, ich eile.
Und auf noch ein bisschen aufmerksam machen. Wer auf der Elektronika, wer Produkte entwickelt und auf der Elektronika ausstellen möchte, dieser Flyer ist für Sie. Berufen Sie sich bei der Einreichung auf mich und Sie haben wesentlich bessere Chancen. Wer möchte so einen Flyer haben für die Elektronika? Hände hoch und ich laufe da durch und verteile.
Die Frage, Bluetooth und WLAN teilen sich ja dasselbe Frequenzspektrum. Sind die hier exklusiv oder gemeinsam nutzbar?
Sie können, was ich weiß, beide aktivieren. Ob Sie das tun sollen, ist die Frage. Möglich
also,
ist es.
Also für eine BLE zu WLAN-Bridge? Irgendwie sowas?
Halte ich für möglich. Muss ich Ihnen nachschauen, aber halte ich für möglich. Schicken Sie mir eine E-Mail und ich prüfe es Ihnen.
Okay, dort hinten ist noch eine Frage. Einen Augenblick.
Möchten Sie eine Elektroausgabe haben? Dann kommen Sie vor und holen Sie sich gleich, bitte.
Also ich hätte noch eine Frage zur... Also der ESP32 wird viel mit einer Mesh-Funktion geworben, also für Sensorknoten.
Sprechen Sie bitte lauter.
Dass die Sensorknoten im Mesh bilden und was...
Ist möglich.
Ist das irgendwie in Hardware realisiert oder ist das eher über...
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Mesh-Networking ist nicht so meins. Ihr erwischt mich am falschen Fuß. Schicken Sie mir ein Mail und ich recherchiere es Ihnen und schicke Ihnen dann eine Antwort von Seiten des Anbieters, okay?
Und eine Frage noch, es gibt so ESP32-Boards, die haben LoRa-Chips noch drauf. Ich weiß nicht, ob da jemand Erfahrung oder Sie Erfahrung haben damit?
Zu LoRa, ich habe mich einmal mit LoRa gespielt. Was soll ich zum LoRa sagen? Das ist bitte off-records jetzt. Ich habe benutzt Module von SGS, also von ST Micron heißen die jetzt. Die haben sich umbenannt. Und Die Reichweite ist enorm überlegen jedem WLAN. Sogar mit den kleinen Billigsdorfer Antennen, die dort dabei sind. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, bis auf meinen wahnsinnigen Nachbarn gegenüber, in dem ganzen Viertel, der weiß, was LoRa ist und der so ein Modul betreibt. Wie LoRa performen wird, wenn jeder, wenn Schlomo, Omo und Dromo, jeder 50 Stück von denen in Betrieb haben, das weiß niemand. Was ich höre, das ist off the record, bitte nicht mitfilmen, wird es dann Probleme geben. Das ist aber meine persönliche Meinung. Also ich nutze in meinen Produkten LoRa nicht, wenn ich es vermeiden kann.
Okay, jetzt die Frage ist beantwortet, denke ich. Allerletzte Frage.
Ja, vorhin auf der Feature-Liste stand ja, dass das Ding CAN-fähig ist. Hast du damit mal gearbeitet? Weil CAN ist ja ziemlich timing-sensitiv.
CAN habe ich mir Gott sei Dank bisher erspart, kommt aber bald auf mich zu wegen des Automotive-Projekts. Also Mail schicken und ich teile meine Erlebnisse oder mir auf Instagram folgen, da werde ich schneller posten drüber.
Auch gut, okay, danke.
Gebe ich noch einen Ding aus? Wenn Sie wollen.
Gut. Ich denke, wir machen langsam Schluss. Es kommt, glaube ich, nachher noch ein Nachschlag um, wann war das, 15 Uhr?
Ja, es noch gibt noch Elektors zu verteilen. Also
erstens Elektor und...
bitte selber holen. Ich laufe.
Der Tam hält durch. Nachher noch einen Shell-Vortrag, soweit ich das im Programm gesehen habe.
Danke ich vielmals. Es war mir eine Ehre.